Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Nach der kleinen Sommerpause sind wir zurück bei Shortleg, dem Daten.de Podcast, präsentiert wie immer von Bulls mit einer Kompaktausgabe anlässlich der beiden Players Championships in dieser Woche. Marvin Fambum freut sich heute auf die Analyse mit Kevin Barth. Moin, Kevin.
Hallo, schön mal wieder dabei zu sein. Ich glaube, seit der World Cup-Vorschau, ja.
Ja, schon ein bisschen was her, dass wir zusammen aufgenommen haben, stimmt. Deswegen, ja, freue ich mich umso mehr auf dich heute und auf deine Einschätzung zu den beiden Players Championships in dieser Woche. Kurz wie immer der Infoblock am Anfang. Ihr könnt uns gerne unterstützen, zum Beispiel auf Patreon. Da laden wir auch immer die Kompaktfolgen hoch. Wenn ihr Fragen habt, gerne an die Social-Media-Kanäle von daten.de. Sonst gibt es natürlich das Ganze auch immer im Bewegtbild auf YouTube oder auch überall da, wo es Podcasts gibt. Was haben wir heute mit euch vor? Am Anfang ganz, ganz kurz einen Rückblick oder eine Zusammenfassung von dem, was in den letzten Wochen passiert ist, seitdem wir zuletzt aufgenommen haben. Dann eben die Analyse von Players Championship 20 und 21. Und dann haben wir auch ganz frisch die World Badge Player Auslosung für euch. Ein, zwei Sätze werden wir dazu sagen, aber könnt es jetzt schon vorwegnehmen. Wir haben natürlich in der nächsten Woche dann auch eine ausführliche Vorschau auf dieses Turnier, aber trotzdem, dass wir mal ein, zwei Paarungen da genannt haben am Ende der Folge. Das definitiv. Und dann natürlich auch noch kurz die Einschätzung für das Wochenende. Kiel steht an, Jupin Tor, einige Deutsche mit dabei. Auch da werden wir euch die Paarung mit ins Wochenende geben. Ja, was ist passiert seit der letzten Folge am 20. Juni? Schon ein bisschen was her. Um euch da nochmal kurz abzuholen, was ist passiert? Also World Series wurde ja gespielt, haben wir nicht mit im Programm gehabt, in New York und in Gleiwitz. Und wir haben da die Sieger Luke Humphries beim US Darts Masters und Gavin Price, der das Poland Darts Masters gewonnen hat. Zudem haben wir den Sieg von Matt Campbell bei der North American Championship, bedeutet auch gleichzeitig, da Campbell ja Top 64 Spieler ist und schon seit Jahren die Tourkarte hat, dass ja ein weiterer Platz über die CDC Tour dann für die WM ausgespielt werden wird. Also da können sich vielleicht nochmal John Part und Co. über einen weiteren Startplatz freuen. Wir hatten außerdem drei Next Gen Events, die wir auch nicht mit hier drin hatten. Oliver Müller konnte zwei davon gewinnen und eins ging an Daniel Klose. Wir hatten das Champion of Champions Event, wo Barney ja mitgespielt hat, überraschenderweise. Aber er hat es nicht gewonnen, denn der Sieg ging an Ross The Boss Montgomery. Dann die Asian Tour, letztes Wochenende, noch gar nicht so lange her, vier Events in Singapur. Und wir können sagen, es sieht immer noch sehr gut aus für Paul Lim, denn der stand einmal im Finale und zwei Titel gingen da an Alexis Teulo und ja, man muss sagen, für den sieht es auch sehr, sehr gut aus, was die WM angeht. Und wir können auch schon einen weiteren WM-Teilnehmer fix verkünden hier, denn der Schwede, Andreas Harrison, der hat ein Turnier in Dänemark gewonnen bei der PDC Nordic and Baltic Tour und wird damit zum ersten Mal bei der PDC-WM definitiv mit dabei sein. Gratulation an Dirty Harry an dieser Stelle und es gab noch ganz, ganz viele weitere tolle Dinge, wie zum Beispiel, Kevin, dass die PDC Order of Merit jetzt in Werner Rankings Ladder getauft wurde. Was sagen wir dazu?
Weiß nicht. Fällt mir wenig dazu ein. Also es gibt irgendwie Wichtigeres. So für mich, ich bin damit groß geworden, nachdem ich das WM-Finale 2007 geguckt habe, am nächsten Tag wurde sie dann zur Order of Merit und das wird für mich eigentlich, also ich glaube halt nicht, dass sich der neue Name genauso, lass mich nachdenken, 18,5 Jahre halten wird. Deswegen mache ich mir darüber jetzt erstmal gar keine größeren Gedanken.
Nee, also ich denke, wir werden hier auch weiterhin von der PDC Order of Merit sprechen. Also da immer jetzt kostenlose Werbung für Werner zu machen, weiß ich auch nicht. Also ja, ein bisschen Geld eingeholt, die PDC sollen sie machen, aber ob es jetzt wirklich notwendig war. Dann kann man auch die Pro Tour und die European Tour Order of Merit auch noch irgendwie verkaufen. Also naja, wer es braucht, überraschen würde es natürlich dann auch wiederum nicht. Ja, das, ja. Um euch nochmal alles abzuholen, aber jetzt wollen wir reingehen in das aktuelle Geschehen, wieder Fahrt aufnehmen und zwar mit Players Championship Nummer 20, gespielt am Dienstag in Leicester. Es gab einige Absagen, Luke Humphries war nicht mit dabei, ebenso Luke Littler und Nathan Espinel. Die haben zusammen mit Fallon Sherrick nämlich im Hyde Park in der Sonne Dart gespielt. Also parallel quasi zum ersten Players Championship in der Woche. Luke Humphries hat das ganze Ding gewonnen. Auch ziemlich wild, die Darts, ne, im Freien natürlich gespielt. Mitten in der Sonne, die Darts wild im Board gelandet. Humphries am Ende da. Der Sieger, ja, und Van Gerwen war auch nicht dabei. Peter Wright, Mandy Zulewicz hat ausgelassen. Und auch Florian Hempel kurzfristig wegen Fußproblemen zurückgezogen. Und Tim Wolters standardmäßig auch nicht mit dabei gewesen. Ja, Kevin, trotzdem wurde natürlich gespielt. Und zwar besonders erfreulich aus der Sicht von Damon Hatter, denn der hat dieses Turnier im Endeffekt gewonnen.
Ja, ein familiar Name auf dem Floor, der immer wieder vorne zu finden ist und hier eben dann auch wieder, und er setzt sich gegen einen Mann durch, der ja dann auch in vielen Finals war, zuletzt dann ja auch den Finalfluch dann mal gebrochen hatte, aber hier halt jetzt wieder ein Endspiel verliert. Stephen Bunting, 8-7 hat sich Hatter durchgesetzt, über den Tag viel hoch im 90er-Bereich gespielt, 109 im Halbfinale gegen Gervin Price, da ist es dann nach einer 4-0-Führung ist es dann nochmal enger geworden. Am Schluss macht Hatter da aber einen 12-Darter und macht das halt alles klar. Im Finale ist er 0-2 hinten. Bunting hat aber danach immer wieder Schwächen auf die Doppel mit drin. Und dann kommt Hatter halt zurück, checkt 109, breakt in 15 Darts, breakt später auch in 14 Darts, nochmal in 15 Darts, hält in 13 und 15 Darts seinen Wurf. Also alles sehr, sehr hochkarätig und konstant, was er da in diesem Finale gemacht hat, war dann 6-2 vorne. Bunting, richtig starken 10-Darter unter Druck gespielt, um da dabei zu bleiben, 130 gecheckt, 11 Darts gespielt, 15 Darts gespielt, ist nochmal rangekommen, hat dann tatsächlich ausgeglichen. Im Decider ist aber Hatter dann wieder da, 15 Darts mit Anwurf und holt sich das Ding, und das ist natürlich stark, nachdem da die schöne Führung dahin gewesen ist, dass er dann doch nochmal die Nerven behalten hat und sich am Schluss den Siegerscheck letztlich holt. Auch Bunting spielt einmal 109 im Achtelfinale gegen Noppert. Und das kann man, glaube ich, zu den beiden Finalisten letztlich sagen. Also zwei Namen, die man immer auf dem Zettel hat, gerade auf der Pro Tour.
Ja, vor allen Dingen, Damon Hatter jetzt zum zweiten Mal erfolgreich in diesem Jahr und zum 9. Mal insgesamt. Also der 9. Players Championship-Titel, und so ganz ewig ist der Junge auch noch nicht mit dabei. Also das ist schon eine beeindruckende Zahl, muss man sagen. Wenn man überlegt, auf der World Series quasi groß geworden. Also das, was die PDC eigentlich mit diesen World Series-Turnieren auch ja so ein bisschen bezwecken will. Ne? Dartsport da fördern und die Leute rüberholen, locken, dass sie es dann in UK probieren. Und bei Damon Hatter geht das Ganze auch als Einziger, muss man sagen, aber bei ihm geht es eben auch.
Ja, genau das, ja.
Aber ja, ist schon beeindruckend, die Zahl. Ich finde, neun PL Championship-Titel, also das kann er, aber Major-Turniere, wenn er das auch noch zusammenbringt, das ist ja noch ein bisschen das Manko.
Absolut, ja. Also da dann der große Run auf der ganz großen Bühne. Also respektabel, wie man trotzdem in den Top 10 stehen kann, so. Die Zeit wird es zeigen, ob das nochmal gelingt. So, also er liefert ja immer wieder Momente. Noch würde ich nicht den Vergleich zu jemandem wie Chizzy ziehen, bei dem man ja irgendwie mittlerweile einfach nur noch die Ergebnisse so verfolgt und da jetzt nicht mehr groß die Wende erwartet. So weit würde ich bei Hatter nicht gehen.
Er hatte zuvor Patrick Herratz bezwungen, Ted Evans, Bradley Brooks, über den reden wir später auch nochmal ausführlich. Madas Rasma, Devil Gurney, und du hast schon erwähnt, Gavin Price 7-5 mit einem 109er Average und dann 7 Bunting im Decider im Finale bezwungen. Es war jetzt so ein Turnier, ja, wo bekannte Namen weit gekommen sind. Neben Gavin Price, der auch noch im Halbfinale stand, eben Rob Cross mit einem guten Turnier. Johnny Clayton, Devil Gurney, Ross Smith und Josh Rock, die anderen Finalisten. Also da hatte man wirklich bekannte Namen am Dienstag noch tief im Turnier mit dabei. Am Mittwoch sah das Ganze ein bisschen anders aus, muss man sagen.
Viertelfinalkracher habe ich mir noch aufgeschrieben, zwischen Cross und Rock. Also Cross spielt 109,81, Rock 108,89, und Cross setzt sich damit 6-5 durch. Cross im Halbfinale eine 6-2-Führung verspielt. Also das Ist zwar einerseits nach einer längeren Pause mal wieder ein starkes Ergebnis von Cross gewesen, aber da wäre eigentlich auch noch mehr auf der Straße gelegen für ihn.
Ja, fürs Steuerkonto wäre es definitiv nicht schlecht gewesen. Aber man muss sagen, die 108,89, die du angesprochen hast von Josh Bock, das ist der dritthöchste Verlierer-Average in diesem Jahr auf der Pro Tour oder also im Floor, auf dem Floor. Und Rock hält selbst die Bestmarke mit 110,70. Also mit solchen Averages kann man tatsächlich auch Matches verlieren. Man mag es kaum glauben, aber ist hier auch mal wieder passiert. Und wir hatten einen Fable-Average auch vom Bradley Brooks. Der hat 117,49 gespielt. Also schon so ein bisschen angedeutet, was da am Mittwoch dann passiert ist. Wie gesagt, gleich nochmal die Analyse tiefer gehend. Aber da hat Brooks schon gezeigt, dass die Darts an diesen Tagen wohl ganz gut durch die Finger gleiten. Generell können wir sagen, wir hatten drei neuen Darter an diesem Tag. Denn Steven Bunting hat eingeworfen, Josh Rock hat eingeworfen und auch aus deutscher Sicht sehr erfreulich, Leon Weber.
Ja, absolut. Gegen Tito Skanik direkt in der ersten Runde ist ihm das gelungen und in der zweiten Runde hat er dann auch noch Gary Anderson bezwungen, dabei 130, 116 zugemacht, ein 12 Darter zum Match gespielt, also den 9 Darter quasi auch mit diesem weiteren Sieg gegen einen ganz großen Namen vergoldet und die dritte Runde erreicht. Das war schon ein Ausrufezeichen, was er da gesetzt hat. Mit ihm in der dritten Runde gestanden Ricardo Petrezko. Starke Schlussphase in seinem zweiten Spiel gehabt, als er gegen Adam Hunt 142 zumacht für einen 12-Darter und 164 am Schluss auch noch. Die Niederlage dann gegen Keane Barry, die war vermeidbar letztlich. Es gab Chancen zum Rebreak beim 2 zu 4, die er nicht nutzen konnte. Also nicht ganz auf der Höhe in dieser Partie. Aber zwei Deutsche im Bordfinale. Weiß nicht, ob man sich da jetzt dran gewöhnen muss, dass es nicht mehr allzu oft viel weitergeht. Fragezeichen. So ist, insgesamt war das Ergebnis ja jetzt gar nicht so gut aus deutscher Sicht.
Nee, an beiden Tagen muss man sagen, wir warten jetzt seit zwei Blöcken, also 3 plus 2, 5 Turniere lang kein Deutscher im Achtelfinale gewesen. Das ist bei der Anzahl, wenn man das gesamt betrachtet oder betrachten will, was wir ja immer auch so ein bisschen machen, ist das natürlich ausbaufähig. Aber trotzdem haben wir natürlich Einzelleistungen wie die von Leon Weber, die wir hervorheben müssen. Wahrscheinlich auch Max Sawinski, der einen sehr guten Block aus seiner Sicht gespielt hat, nicht nur jetzt bei PC 20 eingecasht, sondern auch einen Tag später, der war jetzt mit Nico Springer auch in Runde 2, auch nur die einzigen beiden Deutschen in Runde 2 dann raus. Also insgesamt nur 4 im Preisgeld, was natürlich ja nicht so bei der Anzahl das ist, was wir erwarten. Nico Springer standardgemäß holt er sich seinen Erstrundensieg, ne, gegen Stephen Bird mit 6 zu 4, checkt er 144 zum Sieg, verliert dann gegen Gian van Veen mit 1 zu 6. Das kann sicherlich passieren. Die Leistung war aber auch da wieder eher so ein bisschen, dass es runtergeht von Spiel 1. Max Sawinski gewinnt gegen Tevez Dudeney das erste Spiel und dann auch chancenlos gegen den anderen Niederländer, gegen Jermaine Vatimena mit 1 zu 6. Aber für Sawinski glaube ich, dass er zweimal eincasht, ist das eine gute Nummer. Aber wir reden natürlich auch über 6 Deutsche, die in Runde 1 rausgehen. Ne? Zum einen überraschend Martin Schindler.
Absolut, Martin. Da habe ich mir jetzt gar nicht viel zu aufgeschrieben, nur dass er in der ersten Runde letztlich verloren hat und das eben ja auch als Nummer 1 der Setzliste jetzt, also diese Chance nicht wirklich nutzen können. Ja, eine relativ unnötige Niederlage. Bei Gabriel Clemens halt eigentlich dasselbe, weil er bekommt 6 Darts, um 56 zum 4 zu 4 wegzumachen, nutzt das halt nicht und dann war es das eben an der Stelle. Aber das sind halt dann Momente, die du dir dann halt auch packen musst, wenn du dich nach 9 Darts wohlgemerkt auf 56 spielst, und dann 2 Aufnahmen dafür kriegst.
Ja, Schindler verloren gegen Adam Lipscomb, Gabriel Clemens gegen Kara Sedlacek. Außerdem raus in Runde 1 Max Hopp. Aber eine ordentliche Leistung, muss man sagen. Philippe mit 4 zu 6 gegen Dirk van Dijvenbode. Dominic Gulich, selbes Ergebnis gegen Gavin Price. Da hatte so ein bisschen Losbrech auch an diesen beiden Tagen. Kai Gotthardt verliert mit 4 zu 6 gegen Ross Smith. Und Lukas Wenig spielt fast 100 am Average, verliert aber dennoch 3 zu 6 gegen Brandon Dolan. Wir hatten dann natürlich auch noch Rusty Jake Rodriguez, der Gegen Gary Anderson verliert es mit 2-6 und Stefan Belmont geht auch raus in Runde 1 gegen Ryan Searle. Was jetzt hier noch notiert ist von mir, Fartgate Nummer 3. Wir müssen es einmal kurz erwähnen. Ich glaube, mit Benny habe ich mich beim letzten Mal schon lustig gemacht über den zweiten Vorfall. Zweimal war es James Wade, jetzt war es Josh Rock, der im Hintergrund gegen Rob Cross einen fahren lässt. Die dann beide auch so ein bisschen lachen. Aber ja, weiß ich nicht, ob das jetzt jede Woche vorkommt oder ob das jetzt irgendwie Zufall ist und den ganzen Nebenboards ist das gang und gäbe, ich weiß es nicht, aber ja, auch das war wieder zu hören und der Schreiber hat es auch gemerkt und ja, naja, das sind so Nebeneffekte, aber wir wollten es mal erwähnt haben. Ja, das zu Players Championship Nummer 20 und zu Players Championship Nummer 21 möchte ich starten mit einer besonderen Trivia-Frage. Ich glaube nicht, dass man sie lösen kann, aber ich möchte das als Einstieg in dieses Turnier nehmen. Denn, Kevin, am 27. Juli des letzten Jahres ist auf der PDC-Tour, auf der Development-Tour etwas passiert. Ich weiß nicht, ob du weißt, worauf ich vielleicht anspielen könnte, aber ich will es mal als Einstieg nehmen. Kannst du dir vorstellen, was ich meine oder irgendeine Idee?
Naja, vielleicht etwas, was mit, war das diese Geschichte mit dem 100 noch was, Average über 130? War das das letztes Jahr?
Nee, meine ich jetzt in dem Fall nicht. Also müsste aber auch um die Zeit ungefähr fallen, nein. Und zwar.
Aber wahrscheinlich durfte Brooks da noch spielen oder Development Tour.
Ja, um Brooks geht's, richtig. Es geht um Development Tour Nummer 19 des letzten Jahres. Und zwar schlägt ein gewisser Moritz Kätner Bradley Brooks mit 4-2 in der Runde der letzten 256 mit einem 82,99 Average. Brooks spielt 82,83. Und ein Jahr später, fast ein Jahr später, genau, ungefähr, ist Bradley Brooks Sieger auf der Pro Tour. Was heißt das jetzt für Moritz, ist die Frage.
Ja, das kann ich dir nicht so genau sagen. Also es ist natürlich eine enorme Entwicklung, die Bradley Brooks seither dann wieder genommen hat und zeigt vielleicht auch, dass Moritz weiter dranbleiben sollte. Ja, also ich meine, wenn man sich anguckt, was habe ich mir bei Bradley Brooks aufgeschrieben, jetzt mal außerhalb der Tatsache, dass er jetzt hier das Turnier gewonnen hat. Davor gab es ja dieses Jahr bei den 21 Players Championships halt auch 11 Erstrundenniederlagen. Bestes Resultat einmal ein Viertelfinale. Also immer wieder mal mit tollen Statistiken aufgefallen in der Q-School und sonst auch zwischendurch. Und dann so eine Geschichte, wie du sie eben vorgelesen hast, am Tag davor, am Dienstag mit der 117, aber halt nicht so konstant, wie er das jetzt hier bei diesem Turnier definitiv gemacht hat. Immer wieder im hohen 90er-Bereich dann unterwegs gewesen, auch wieder zweimal über 108 gespielt und ja, am Schluss bezwingt er halt Gervin Price und holt seinen ersten Pro-Tour-Titel.
Das ist definitiv so. Der erste Seniorentitel für den Jugendweltmeister von 2020 und fünfmaligen Development-Tour. Sieger spielt ein 100er Turnier, Average gewinnt also sein direkt erstes Player Championship Finale. Für Gavin Price war es hingegen schon das 30. Player Championship Finale, also auch eine ordentliche Zahl, die der Iceman da mittlerweile schon auflegen kann. Brooks auch hier wieder gestartet, ne, mit 208er Averages gegen William Borland und gegen Chris Dobie. Übersteht dann die Sider gegen Brendan Dolan und James Wade, fertigt dann Josh Rock mit 6-1 ab. Halbfinale gewinnt er gegen überraschend James Howell, auch der bisher noch nie so weit vorgedrungen auf der Tour im Decider und dann eben das 8-5 im Endspiel gegen Gavin Price, weil er eben ja die Finishes zur richtigen Zeit ausmacht. Ne? 70 gecheckt, 66, 79 und den Iceman da so ein bisschen die Zähne gezogen hat, der dann im letzten Leg einige Doppel verpasst und dann Brooks das Ding auch relativ schnell dann zu Ende bringen kann und sich dann freuen kann über 15.000 Pfund, was ihn natürlich auch, ja, wie du es schon gesagt hast, weil es vorher auch nicht so gut lief bisher, in die ganze WM-Riege auch bringt. Das könnte, sollte wahrscheinlich reichen, wenn man so einen Pro-Tour-Sieg da einfahren kann. Aber ja, trotzdem interessant natürlich über ihn zu reden, weil du hast es ja auch gerade schon skizziert. So ein bisschen auf und ab, ne? Am Anfang, glaube ich, einen Anfang der 2020er so mit das größte englische Talent, was man vielleicht so ja auf dem Schirm hatte, wegen auch des Jugendweltmeistertitels, aber dann auch die Tourkarte verloren, Development Tour. Ich meine, gegen Boris kann man natürlich verlieren, klar, aber das sind sicherlich nicht seine Ansprüche gewesen zu dieser Zeit, denn die Q-School war schon überragend stark, aber konnte das irgendwie nicht konservieren. Ne? Aber dann jetzt so ein, zwei Tage, die jetzt rausstechen, aber wie nachhaltig ist das, Cam? Glaubst du dran bei ihm? Okay. Was sagt dein Gefühl, dass er das jetzt weiter bestätigen kann? Oder ist das jetzt wieder so eine Phase so von ein, zwei Wochen und danach reden wir wieder von irgendwie 6 Erstrunden aus in Serie von Brooks? Was sagt dir dein Gefühl da bei ihm?
Tja, also ich glaube, dass das definitiv jetzt etwas ist, was er mitnehmen wird können an Erfolg, den er so noch nicht gehabt hat. Aber natürlich wird es da dann auch drum gehen, das zu bestätigen. Und also in der Vergangenheit war das immer sehr unkonstant, auch in der Zeit, in der er den Jugend-WM-Titel gewonnen hat, war das jetzt, glaube ich, nicht so, dass er auf der Tour so richtig herausgeragt hat, so insgesamt. Also ich würde zumindest ein Fragezeichen setzen, aber fand die Art und Weise, wie er das jetzt gemacht hat, schon beeindruckend. Da war das eine 6:5, das du eben beschrieben hast, aber ansonsten immer richtig gut unterwegs gewesen. Dann halt auch, soweit ich das mitbekommen habe, im Halbfinale gegen Harrell auch ein 1:4 Rückstand aufholen müssen. Und also mir hat die Art und Weise definitiv imponiert. Das war auch im Endspiel eine starke Geschichte, frühes Break in 13 Darts geschafft, die Finishes, die du angesprochen hast. Da bin ich mal sehr gespannt. Bezweifle jetzt, dass er Titel am Fließband holt, aber glaube schon, dass ihm das einen Push geben kann.
Wie schon erwähnt, erstes Halbfinale für James Howell, der auch noch nie so weit auf der Pro-Tour gekommen ist. Zuvor, wir hatten Kevin Dutz und Christoph Ratajski im Philly-Finale. Ratajski hat es nochmal versucht, hat nochmal einen Angriff genommen auf das World Matchplay, ist ihm im Endeffekt aber nicht gelungen. Außerdem Jamai van den Herik im Achtelfinale, auch als Nachrücker zum ersten Mal, auch ein weiteres niederländisches Talent und einen weiteren neuen Darter durch Dirk van Dijvenbode hatten wir auch. Also 4 Stück an den beiden Tagen, nachdem, glaube ich, der Block zuvor die 3 Tage ohne neuen Darter abgelaufen sind.
Geisier im Viertelfinale muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, weil der ja jetzt auch nicht so gesegnet war dieses Jahr bislang mit Ergebnissen. Und dann ist natürlich die Frage, wann wir über Michael Smith sprechen möchten.
Ich denke, das macht ihr wahrscheinlich auch noch nächste Woche ausführlich in der Vorschau, aber klar.
Ich weiß nicht, ob ich beim World Matchplay über Leute spreche, die nicht dabei sind. Die haben es eigentlich nicht verdient. Also
können wir jetzt auch gerne den Namen reinwerfen. Also er hat es nicht geschafft, aber er hat es auch gar nicht wirklich ernsthaft versucht, würde ich fast sagen, weil er einfach kein Spiel gewonnen hat an den beiden Tagen.
Ja, er hat 2-mal erste Runde verloren. Gestern, also am Mittwoch, dann gegen Thibaut Tricol ausgeschieden. Als, wenn man so will, Konsequenz jetzt auch am Wochenende nicht bei der European Tour dabei, ob das jetzt das richtige Signal ist. Man kann jetzt rätseln. Ich habe was heute gelesen von einem Equipmentwechsel, den es vor 2 Jahren gab. Es gab ja die gesundheitlichen Probleme. Es ist mental, glaube ich, einfach nie so gewesen, dass er, selbst als es dann gut lief, er konnte das nicht konservieren. Es sind wieder alte Muster eingerissen und das Preisgeld nach der WM, das WM-Weltmeisterpreisgeld, ja, das ist rausgefallen. Aber auf der anderen Seite war Smith ja schon auch jemand, der auf der Pro-Tour immer dafür gut war, mal einen rauszuhauen, mal einen Titel zu holen. Und das ist aber einfach nicht passiert jetzt in dieser Qualifikationsperiode. Und das ist schon bezeichnend, ja, bei allem, was die PDC ja mittlerweile auch als doppelten Boden nicht nur für die Top 16 der Weltrangliste, sondern auch dahinter irgendwie ausrollt und so weiter, dass da dann auch jemand nochmal so abstürzen kann. Also der stand ja, was war das letztes Jahr im Halbfinale auch vom Matchplay?
Müsste ich nochmal nachschauen, aber generell ist es
Er ist ja
natürlich
auch nicht
ein.
alleine, ne? Der Dimitri
Ja, guck mal,
Vandenberg
wo der
ist ja
steht,
auch
ja, da
ein
ist es gar
Name,
nichts.
der, ja, absolut. Also was der gerade zusammenspielt, viel 85 und auch mal drunter. Ich lese dann immer wieder mittlerweile recht amüsiert die Tweets eines belgischen Journalisten, der halt immer wieder auch gemeint, ja, jetzt hat er sich erholt, jetzt ist er wieder frisch, jetzt kann er das abschütteln, was in der Vergangenheit war. Und manchmal möchte ich ihn fragen, ob er der PR-Berater ist, weil da ist halt aus meiner Sicht gar nichts, was irgendwie dafür spricht bei Dimitri, dass da gerade was wieder in die richtige Richtung geht. Man kann natürlich bei beiden sagen, vielleicht tut ihnen so eine Zäsur, so ein Turnier, dass sie Vandenberg hat es schon mal gewonnen, Smith hat da auch schon entsprechend gute Rolle gespielt. Vielleicht tut es ihnen beiden gut, das zu verpassen. Andererseits sind wir natürlich gewarnt, kennen wir natürlich andere Beispiele. Gerade bei Smith wird ja, glaube ich, nicht zu Unrecht auch immer wieder mal der Vergleich zu Adrian Lewis gezogen.
Erst nochmal Halbfinale letztes Jahr, aber Matchplay Smith stimmt, ist korrekt. Ich finde den Downfall von ihm auch wirklich heftig, weil du hast es schon gesagt, was die PDC alles tut, um diese Top 16, wo man dann, wenn man da einmal drin ist, muss man schon auch echt schlecht spielen, muss ich sagen, um das so auszudrücken, muss man wirklich echt schlecht spielen, um da wieder rauszufallen. Also man muss wirklich nicht abliefern. Und das Problem, was ich jetzt bei Smith sehe und vor allen Dingen bei Dimi, um da jetzt wieder hochzukommen, musst du ja auf dem Floor auch dann gut sein, ja. Und das liegt Dimi ein, lag Dimi nie so wirklich. Es war mal ein Jahr, ich glaube, was letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo es mal okay war oder mal besser war, aber sonst immer nur,
Hat auch mal einen Titel geholt,
ja,
ja,
auch mal einen Titel
aber.
geholt, aber sonst immer nur auf der Bühne, was heißt nur, aber auf der Bühne waren sie stark, beide, vor allen Dingen Dimi, auf der Bühne ganz anderer Spieler. Aber jetzt müssen sie, um überhaupt in diese Bühnen zu kommen, erstmal wieder auf dem Floor funktionieren. Und schau mir an, Dimitri Vandenberg, World Matchplay Race, wo steht der Junge? Ich kann es dir ja sagen, auf Platz 72. Und da sind die Top 16 ja schon ausgerechnet. Also das ist eine heftige
Eieiei.
Sache. Der ist hinter Max Hopp und der hat nur ein Jahr quasi,
Er
also
hat ein halbes
ungefähr,
Jahr
ne? Halbes
gespielt,
Jahr. Ja.
ja.
Also
Ja,
das ist schon eine
Dimitri hat ja auch die
heftige Zahl.
Turnierpause gehabt, aber man darf natürlich auch bestreiten oder bezweifeln, ob es ohne diese Turnierpause jetzt, ob da so viel mehr auf dem Konto wäre, ob er da dann jetzt vielleicht, der wäre vielleicht in den Top 60, aber mehr nicht, glaube ich. Und du hast natürlich recht, es geht jetzt darum, hart zu arbeiten, die Extrameter zu machen. Für beide, die es anders kennen, für beide, die auch, gerade Smith, der sich ja auch hingestellt hat, immer wieder und gesagt hat, ja, also ich war doch eigentlich einer der besten Spieler in 2024 oder ich krieg irgendwie viel, ja, da geht es dann auch wieder um die Medien und so weiter, aber man ist, glaube ich, in so einer Situation als Smith und auch als Vandenberg gut beraten, wenn man bei sich anfängt zu suchen und erstmal nur bei sich. Und natürlich gibt es Dinge, die man verändern kann, vielleicht auch im Umfeld, wie auch immer, aber man ist selber dafür verantwortlich, gerade wenn es sich wie beim Bully Boy so anfühlt, als wäre er 2024 einer der besten Spieler gewesen, sich das aber nicht in den Ergebnissen niederschlägt und jetzt zum ersten Mal seit 2013 das World Matchplay verpasst wird.
Bei Smith gibt es immerhin noch Aussichten auf den World Grand Prix. Bei Dimi 0,0 muss man sagen, das ist auch noch ein Unterschied. Also Smith wäre aktuell sogar Stand heute, das kann sich natürlich nach Kiel schon, wahrscheinlich wird sich auch schon wieder geändert haben, aber Stand heute wäre Smith zumindest bei World Grand Prix mit dabei. Wir wollen aber noch eben die deutschen Ergebnisse vom Players Championship 21 eben noch nennen, damit wir das Ganze, den Block auch abschließen können. Also wieder Leon Weber. Der geteilte beste Deutsche sozusagen unter den letzten 32, zusammen mit Max Hopp. Leon Weber übersteht erst ein bisschen glücklich Matchstars gegen Alan Suter, gehört aber auch dazu. Gewinnt dann das deutsche Duell, was nicht das einzige war an diesem Tag, gegen Nico Springer mit 6:2, verliert dann gegen James Wade mit 2:6, der 100 im Average spielt. Max Hopp, ja, 101er Average, zunächst gegen Marvin van Velzen, mit einem Whitewash weitergekommen, gewinnt dann das ebenfalls deutsche Duell gegen Martin Schindler. Klar mit 6:2, checkt zum Beispiel 121 zum Matchgewinn und verliert dann gegen Kevin Dutz mit 3:6. Ja, bei Max muss man einfach sagen, glaube ich auch, brauchen wir es gar nicht viel kommentieren. Das geht in die richtige Richtung, das sieht gut
Ja,
aus in den Ranglisten, das ist okay.
Das ist definitiv okay. Auch das erste Spiel fand ich gut. Beim zweiten Spiel muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Also dieser 12-Darter zum Match hat den Average deutlich besser gemacht, als es aus meiner Sicht jetzt so als, ich habe mir das extra nochmal angeguckt, weil Hopp Schindler, ich fand es einfach interessant, das nochmal nachzuvollziehen. Das war sein einziges Leck, das besser als 16, 17, 18 Darts war. Und ansonsten waren das halt alles sechste Runde. Martin hat ihn viel machen lassen, hat unter anderem drei Möglichkeiten vergeben, um auf 2:3 zu verkürzen. Max hat das Beste rausgeholt. Es war ein solider Auftritt gegen Martin, der davor war für mich aber deutlich beeindruckender. Aber die Tatsache, dass er Martin geschlagen hat, ist natürlich für den Kopf wichtig, ist ein Statement-Sieg definitiv, weil das in den vergangenen Jahren ja nicht mehr so war. Da gab es ja auch ein Spiel in der Super League mal vor ein paar Jahren, das dann auch an Martin gegangen ist. Und andererseits macht mir Martin tatsächlich gerade Sorgen. Also die Tendenz ist echt nicht gut aktuell und so ein Spiel wie gegen Max, ich habe es gerade skizziert, der 12-Darter zum Schluss geschenkt, aber ansonsten waren da viele Lecks dabei, die Martin nicht verlieren muss. Und es sind in letzter Zeit ein paar zu viele Niederlagen auch gegen Landsleute dabei gewesen. Also es ist so interessant, wenn man sich halt anguckt, wo der in virtuellen Rankings bis zur WM vielleicht stehen könnte und wie aber gerade plötzlich irgendwie das Kabel nicht mehr ganz drin steckt.
Ja, interessanter Case. So ein bisschen die letzten Wochen. Die gehen nicht mehr so einfach von der Hand, hat man das
Ja.
Gefühl definitiv. Bei Martin Schindler, der zunächst aber immerhin Joshua Richardson geschlagen hat und dann eben die Niederlage gegen Max Hopp. Wir hatten Nico Springer, der davor schon ein deutsches Duell gewonnen hat. Also wirklich einige deutsch-deutsche Begegnungen. Hier in dem Fall Ricardo Pitevsko mit 6:5 geschlagen, dann eben raus gegen Leon Weber. Wir haben Gabe Clemens, der zunächst Kevin Burness schlägt, dann 5 zu 6 verliert gegen Ryan Meikle. Und Max Czerwinski, der checkt 100 im Decider gegen Mike Kuivenhoven, nachdem dieser zunächst 146 gecheckt hat. Czerwinski hat, glaube ich, 120 zum Match verpasst und dann Kuivenhoven mit einem 146er ins Gesicht zum Decider, aber da dann die Gurke erfolgreich gewesen, verliert dann gegen Daniel Noppa mit 5 zu 6, nachdem er eigentlich schon ja, chancenlos zurücklag. Mit 1 zu 5 kämpft sich dann zurück. Aber dann trotzdem in die Decider wollten die Pfeile dann nicht mehr so.
Er
Und
hat
mit Noppert
18
dann
Darts
dadurch.
gehabt gegen Noppert und dieses Darts haben, das hat auch bei Gabriel Clemens besonders wehgetan, bei 4:4 sieben Breakchancen nicht nutzen können. Ein 25-Darter ist da möglicherweise spielentscheidend gewesen und das, wenn man halt dann sieht, wer wie weit gekommen ist und dass da auch ein paar in Anführungsstrichen kleinere Namen an dem Tag ihre Geschichte geschrieben haben, da ist es besonders bitter, weil ich glaube, da wäre schon was drin gewesen für Gaga an diesem Tag bei dieser 21. Players Championship.
Ja, und dann eben noch die Deutschen, die raus sind in Runde 1, wie gesagt, eben Ricardo Petechko gegen Nico Springer. Kai Gotthardt verliert mit 4 zu 6 gegen Andy Bartens. Weißt du, wann der letzte Sieg von Kai war? Auf der Pro Tour
Players
ungefähr.
Championship 8
Korrekt. 18. März. 18.
oder
März.
9 oder sind
8,
ja jetzt
ja.
dann 12, ja.
18. März. Ich hätte es, also bei Kai hätte ich einen ganz anderen Jahresverlauf erwartet. Aber es ist, wie es
Ja,
ist.
sagen wir mal so, er spielt, neun, was habe ich gesehen, 89 und verliert und Leon Weber reicht halt eine 82 an dem einen Tag für den erst, für die erste Runde. Also das Lukas Wenig wieder mit fast 100 im Schnitt rausgegangen. Also
Ja, also da muss auch, er spielt gegen Martin Dracht, ja, der spielt 102. Wann spielt Martin Dracht 102? Ich würde mal sagen, aus
ja.
30 Matches kein Mal. Also, ne? Und dann spielt
Der ist ja
Dracht in Runde
danach.
2, das ist ja noch viel lustiger. Runde 2 spielt Dracht dann 69. Also, das ist halt auch, Lukas hat jetzt 100 gespielt gegen Dracht und 99 gegen Dolan. Kann man sich nichts verkaufen, aber geht zweimal raus. Das ist schon hart.
Genau, absolut. Ja, es gerade Lukas ist der eine und Kai natürlich noch viel mehr, bei denen es gerade einfach hart ist. Und klar, wenn du 12, 13 Mal nacheinander verloren hast, wie Kai Gotthardt, also er konnte den Schwung von der WM, von der Q-School nicht mitnehmen und bislang ein Albtraum irgendwie, dieses erste Jahr. Und irgendwann wird es ja, glaube ich, dann auch schwerfallen, da den Kopf dann so oben zu behalten. Ich meine, Max Jawinski hat es ja dann immer wieder mal im Forum geschrieben, es ist Erfahrung sammeln und bei ihm ging es ja dann auch darum, dass er teilweise richtig gut spielt, aber halt drei, vier Lecks dabei hat, die halt vielleicht dann echt genau das Gegenteil sind. Und bei dem hat man halt das Gefühl, okay, der fuchst sich da so Stück für Stück rein. Bei dem waren aber auch die Erwartungen Anfang des Jahres deutlich kleiner als bei Kai Gotthardt, einerseits von außen, aber mit Sicherheit auch von ihm selbst.
Genau, wie erwähnt, Dominik Gulich gegen Dave Chisholm verloren, einfach zwei Tage auch echt harte Auftaktgegner bekommen. Ich sag mal so, Dominik kann es sich erlauben. Der steht ganz gut da in den Rankings. Rusty Jake leider auch hier raus gegen Owen Bates mit 3:6 und auch für Stefan Belmont liefen die letzten Blocks gar nicht cool. Ich glaube, der hat auch in den letzten beiden des Sky-Matches gewonnen, ne? 2:6 verloren gegen George Killington. Aber bei ihm geht es wirklich darum, Challenge Tour. Da gibt es ja auch einen Platz mehr jetzt nach der WM-Erweiterung. Also da sieht es gut aus für ihn trotzdem zur WM zu kommen und dann auch was die Tourkarte angeht. Also ich denke, da sollte er sich auch darauf konzentrieren, dass diese Wochenenden dann eben passen. Okay, ja. Kurzer Blick auf die Races, ganz, ganz kurzes Update. Was hat sich ergeben? Also bei Matchplay Race ist abgeschlossen. Das ist jetzt das Thema sowieso in den nächsten Wochen. World Grand Prix, natürlich zählt das alles auch rein. Da gab es jetzt auch keine Änderung. Ricardo wäre aktuell weiterhin knapp dabei. Der braucht aber natürlich noch bis dahin einige Pfund. Michael Smith wäre hier, wie gesagt, noch minimal drin, aber das wird sich wahrscheinlich nach Kiel dann schon auch wieder geändert haben. Players' Championship Finals, wir hätten aktuell weiterhin sechs Deutsche, Schindler auf der 15, Petechko auf der 38, Grüllich 45, Clemens 48, Springer 54 und Max Hopp auf der 58, die wären alle in Meinert mit dabei. Mensulovic ist jetzt knapp rausgerutscht, der hatte den Block, wie gesagt, ausgelassen und jetzt wird er die Nummer 1, Gavin Price, der von Van Veen quasi den Führungsplatz übernimmt. WM Race, wo wir jetzt ja eben genau wissen, dass sich 40 plus 40 qualifizieren, macht das mehr Sinn, drauf zu schauen. Leon Weber hat sich jetzt durch seine zwei Drittrunden Teilnahmen bis auf 1250 Pfund rangespielt an den letzten WM-Platz über die Proto. Also da jetzt wieder voll mit in der Geschichte. Lukas Wenig konnte, wie gesagt, jetzt nichts beisteuern, ist aber auch nicht so weit weg. Also da ist auch noch alles für Lou drin. Der hat jetzt einen Rückstand von 2000 Pfund aktuell. Also das ist auch schnell wieder eingespielt. Bei Florian Hempel ist es jetzt schon mehr, 4.500 Pfund Rückstand. Und virtuell tatsächlich auch Stand heute wäre Hempel ohne Tourkarte. Die wäre jetzt weg. Er ist jetzt nicht mehr virtuell hochgerechnet unter den Top 64 der Welt nach der nächsten WM. Die braucht er sowieso, die WM-Quali, sonst ist die Tourkarte weg. Ja. Dann World Matchplay wollten wir jetzt ganz kurz nur eben nennen. Wie gesagt, nächste Woche die ausführliche Vorschau auf das Turnier in Blackpool. Aber da heute der Draw kam, wollen wir trotzdem eben ein, zwei Paarungen hier in den Ring schmeißen. Vor allen Dingen die der Deutschen. Kevin, wir haben Martin Schindler mal wieder gegen Johnny Clayton und wir haben Ricardo Petechko gegen Chris Dobie. Deine ersten Gefühle dazu ganz kurz. Ist da was möglich? Was glaubst du?
Tja, ich habe es vorher nicht gelesen. Also du bist jetzt quasi meine Live-Eindrücke.
Ah,
Also
ja,
das
umso
ist,
besser,
glaube ich, echt ein blöder Gegner für Martin wieder. Einfach auch, weil es da gerade keinen, also da hoffe ich, dass er am Wochenende noch ein bisschen positiv wieder Form tanken kann. Also eine frühe Niederlage wäre, glaube ich, da echt auch schlecht für den Kopf. Jetzt in Kiel wird echt schwer, glaube ich, gegen Clayton. Und Ricardo, tja, auf welchen Chris Dobie wird er wohl treffen? Das ist dann eben auch die Frage. Also Ricardo würde ich da gegen Dobie fast noch ein bisschen was mehr zutrauen. Aber der muss da halt auch voll auf der Höhe sein. Ansonsten ist die Tendenz eigentlich eher zu sagen, es würde mich nicht wundern, wenn beide deutschen Spieler nach der ersten Runde nicht mehr dabei sind, in der Hoffnung, dass sie mich Lügen strafen.
das wäre natürlich wünschenswert, aber hier gibt es eigentlich keine einfachen Gegner. Muss man natürlich auch sagen, die besten 32 als Ungesetzter. Ja, vielleicht wäre Peter Wright dankbar gewesen aktuell, könnte man fast sagen. Den Noppert vielleicht, Dave Chisnall, das wären so die Kandidaten gewesen, aber
Vielleicht auch
gut.
ein Hatter. Wir haben über die TV-Form gesprochen. Van
Ja.
Gerven, Fragezeichen, wenn du da geht es halt darum, wie sehr denkst du selber drüber nach. Es kann auch ein Spieler sein, bei dem, der dann eben bei dir im Kopf drin ist, Fragezeichen. Also es hätte schon ein paar einfachere Lose als Clayton gegeben, aber du hast natürlich recht, dass das Matchplay entsprechend stark besetzt ist, definitiv.
Nur noch um ein paar Top-Spiele zu nennen oder die Gegner der Top-Favoriten Luke Humphries gegen Kian van Veen in Runde 1
Oh
ist
ja.
definitiv für den Titelverteidiger kein einfaches Los, glaube ich. Da hätte man gerne andere gehabt. Wir haben
Aber es ist
Luke
auch wieder typisch
Littler.
von Feen, ehrlich gesagt.
Ja,
Das ist
der
das
kriegt es
der
echt
wieder
drauf
so
an.
ein.
Ja. Littler gegen Ryan Searle, glaube ich, dankbar. Das nimmt ja, da
Ja.
wird, glaube ich, nichts anbrennen. Und wir haben natürlich das Duell der beiden niederländischen Legenden.
Ne,
Michael van
ne?
Gerven gegen Raymond van
Wahnsinn.
Barneveld. Ah. Gebe ich dir jetzt live auch noch mit rein.
Ich sag dir, Barney wird, ist völlig egal, was die nächsten Tage auf der European Tour passiert. Der wird jetzt wieder seinen Tunnel anschmeißen, wird da im Kopf jetzt schon wieder, und entweder geht das gut
I can
und
win
es wird
this. I
richtig
said to myself,
gefährlich.
I can win this, Barney. Ray, I can
Ja,
win this.
I can do this, you know. This is, I'm still there. I don't say that I can beat all the top players in the world, but send them. I'm not afraid anymore.
Ja, das ist genau das, was ich gerade wahrscheinlich nach der Auslosung gedacht
Das
haben, auch
Problem ist, wie
niederländisch.
gesagt, das kann halt total nach hinten losgehen für ihn, weil er sich zu viel Druck macht. Oder es wird richtig gefährlich. Da bin ich mal sehr gespannt, was das wird. Weil ein Spiel, auf das er sich 2 Wochen vorbereiten kann, traue ich ihm schon zu. Aber na, schauen wir mal.
So sieht's aus. Wir werden sehen, was ich mir notiert habe jetzt an Spielen. Price gegen Gurney könnte noch
Oh
ganz
ja.
interessant sein. Ross Smith, Josh Rock und Rob Cross gegen Dirk van Dijvenbode. Das sind so die, glaube ich, die Duelle. Aber wie gesagt, nächste Woche, um das nochmal zu sagen, ausführliche Match-by-Match-Vorschau in unserer World Matchday-Vorschau. Dann können wir da noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Wir wollen aber jetzt nochmal vorausschauen, was die nächsten Tage dann noch passiert. Wir haben es ja schon gesagt, Baltic Sea Darts Open in Kiel stehen an. Und da gab es noch 5 Absagen jetzt, die heute reingekommen sind. Michael van Gerben spielt nicht mit. Peter Wright hat abgesagt. Michael Smith, Andrew Gilding und Ryan Joyce dafür mit reingerückt. Mickey Menzel, William O'Connor, Kim Heibrechts, Richard Veenstra und Nico Springer als 5. Nachrücker. Also das glaube ich, auch noch nicht so passiert, dass gleich 5 dann reinkommen dieses Jahr. Das bedeutet auch, dass Martin Schindler gesetzt sein wird an 15 und dann erst am Samstag einsteigen muss, ebenso wie Ryan Searle. Ja, was haben wir für Gegner der Deutschen? Wir haben ebenfalls mit dabei Ricardo Pitechko, der spielt gegen Sebastian Bjorletzky in Runde 1. Wir haben die Rückkehr von Lee Mendel Lawrence gegen Luke Woodhouse. Kevin Troppmann wird jetzt dann gegen Nico Springer antreten. Da haben wir es wieder, Kevin, ne? Also du rückst nach und bekommst dann eben die andere Seite der Qualifier, in dem Fall ein Host Nation Qualifier. Also Nico hat am Freitag, glaube ich, Geburtstag, wenn ich das richtig habe. Also wenn ihr das hört, heute. Herzlichen Glückwunsch und das nimmt er wahrscheinlich sogar ganz gerne mit. Also nicht, dass Kevin Troppmann das Spiel nicht gewinnen kann, aber das sind natürlich vielleicht eventuelle, also jetzt schon eh schon sichere 1.250 Pfund, aber wenn er 2,5 raus machen kann, ist quasi die
Ja,
eine verpasste Quali natürlich
natürlich.
weg.
Ja, das ist die wichtig für ihn, auch für die European Championship definitiv. Und er wird schon als Favorit in dieses Spiel gegen Troppmann gehen, genauso wie Ricardo gegen Sebastian Białecki. Bei Liam ist halt die Frage, wann kann er seine aufsteigende Form auch mal wieder auf die Bühne bringen, samt wohl schnellerem Wurfrhythmus. Da sehe ich schon Luke Woodhouse vorne. Ansonsten bin ich auch gespannt auf Jorik Hovgens,
Oh
der
ja.
gegen Cameron Menzies spielt. Das ist mit Sicherheit auch kein total angenehmer Auftakt letztlich. Jorik hat schon Bühnenerfahrung gesammelt, aber das wird natürlich nochmal ein ganz anderer Schnack, könnte man sagen. Und Martin Kramer noch, auch Debüt, oder? Debüt, doch.
Ja.
Gegen Wessel Naiman, auch da, puh, good luck, so nach dem Motto. Und dann haben wir noch Menzo Suljovic, der sich in die Reise, auf eine Reise in die Vergangenheit in Anführungsstrichen macht, weil er spielt gegen Mike de Decker. Auch ein Spiel, das ich vor 10 Jahren in Düsseldorf live sehen konnte, wo der junge Mike de Decker ohne Tourkarte, war es ohne Tourkarte, aber ein sehr junger Mike de Decker, Menzo Suljovic, richtig Schwierigkeiten gemacht hat, Matchstarts nicht genutzt hat und Mensur sich dann durchsetzte. Finde ich interessant, dass es dieses Spiel dann nochmal wieder gibt und Martin Schindler könnte dann am Samstag auf Jermaine Wattimena oder Callan Ritz treffen. Da, ich
Fatih
weiß,
Mena
das
wäre
ist das Spiel
schwer.
seither. Bitte?
Fatih Mena würde ich schon als sehr unangenehm sehen.
Ja, das ist, das kann sehr, also es wird ein ordentlicher Test. Für ihn denke ich auch. Also, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, Petretzko und Springer kann ich mir sehr gut in der nächsten Runde vorstellen. Und boah, bei Martin fällt es mir aktuell schwer, was zu prognostizieren.
Ja, für Ricardo natürlich wichtig, ne? Wenn auch wieder dann
Ja.
2.500 Pfund, vor allem was das World Grand Prix Race angeht. Also das hat er bisher ja immer
Ja.
sehr souverän gemacht. Davon hat er auch gelebt für das World Matchplay, jetzt muss man sagen. Also wenn er da weiterhin so diesen Drive nehmen kann in Runde 1, wäre es natürlich sehr, sehr gut. Als Info übrigens am Sonntag, die beiden Sessions starten jeweils eine Stunde früher, heißt 12 und 18 Uhr statt 13 und 19 Uhr. Warum, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hab's aber gelesen, wollte ich jetzt hin. Dem Fall nur noch
Hab ich auch noch nicht
Umwelt geben.
verstanden, aber hatten wir
Kommt man so schlechter
seither
weg?
einmal
Das hatten wir
in
doch
der
irgendwann mal,
Schweiz,
aber. Ne? Ja, in der Schweiz war
da wo
es. Ja.
Martin gewonnen hat und danach alle noch Peter Vaturi geguckt
Ja,
haben,
stimmt.
weil es
Da war ich im Urlaub, ich erinnere mich
früher
ja.
zu Ende war, ja.
Habe ich dann auf dem Handy noch geschaut. Ja, stimmt. Aber keine Ahnung, ich kenne die Gründe jetzt nicht, aber vielleicht während des Wochenendes dann noch in Erfahrung bringen können. Was steht noch an? CDC-Tour-Events 5 bis 7 sind am Start und DPA Tour 13 bis 15. Und jetzt mache ich auch mal Werbung aus eigener Sicht. Am Wochenende wieder diese Fire Darts Trophy in Gebelsberg. Da bin ich auch am Start, darf ein bisschen kommentieren. Zum Beispiel auch mit Lutz Wöckener, der ist auch vor Ort. Lange nicht gesehen, freue mich auch drauf. Am Freitag schon der Creator Throwdown und am Samstag und Sonntag dann eben diese Fire Darts Trophy. Sind ja einige bekannte Spieler mit dabei, Leon Weber, Max Czerwinski, Robert John Rodriguez, und Florian Preis, bin ich auch mal sehr gespannt drauf, den im Stream zu sehen. Also gerne da auch mal einschalten, bin ich am Wochenende vor Ort oder falls auch Hörer da sein sollten, ja, gerne mal auf mich zukommen, ein bisschen quatschen. Freue ich mich sehr, dass
Sehr stark.
an diesem Wochenende. Und wie geht's weiter mit Shortleg? Das ist so der Fall, dass wir natürlich die schon angesprochene World Matchplay Vorschau dann schon Anfang nächster Woche haben. Höchstwahrscheinlich als Live-Folge auf YouTube und sehr höchstwahrscheinlich auch mit einem Gast. Das werden wir aber noch auf den sozialen Kanälen von Daten.de bekannt geben. Aber ja, stellt euch mal ein, entweder Montag oder Dienstagabend, so Standardzeit, sage ich mal so 19 Uhr rum, mit einem Gast. Sonst alles zum World Matchplay. Wir gehen die Spiele für euch durch. Wenn unsere Favoriten, mögliche Überraschungen, wie ihr es von uns gewohnt seid. Natürlich auch die Analyse von Kiel wird dann in dieser Folge mit dabei sein. Ja, Kevin, irgend noch was von dir, von deiner Seite? Oder sind wir durch für diese späte Aufnahme an diesem Donnerstag?
Ich fand es ganz interessant, dass ich in den letzten Tagen gelesen habe, dass meine Freunde vom österreichischen Dartsverband ihr komplettes Regelwerk umschmeißen und in Zukunft keine offene österreichische Meisterschaft mehr spielen, sondern so ein Quali-Ding machen und man dann sehr viele Bühnenspiele an einem Wochenende hat und dann nur noch 24 Herren sich für die, das heißt dann Austrian Championships, qualifizieren können. Das fand ich interessant, dass man da das System umstellt. Werden wir erst nächstes Jahr tragend sehen, wird dann auch ein neues Turnier noch dazugeben, das Austrian Masters, was dann so ein bisschen als mit Vorbild Winmar World Masters sein wird. Und das fand ich jetzt spannend, dass es da Veränderungen gibt und man auch im Regelwerk immer wieder gesagt hat, es dürfen auch PDC-Spieler mit dabei sein, wenn sie denn irgendwie eine vertragliche Geschichte bringen, dass man sie auch im Stream zeigen darf. Da bin ich mal sehr gespannt, ob es da die ein oder andere Person gibt, die dann davon Gebrauch machen wird. Also sie wollen ihre Turniere professioneller aufstellen und versuchen das in diese Richtung und ich bin gespannt.
Ja, das klingt doch gut, nehmen wir noch mit rein, aber das soll es dann jetzt auch gewesen sein für diese Ausgabe von Shortleg, dem Daten-E-Podcast präsentiert von Bulls. Schönes Wochenende an alle und dann freuen wir uns dann auch schon bald auf das World Matchplay in Blackpool. Bis dahin, eine gute Zeit und danke fürs Einschalten. Ciao.
Tschüss.